Ich war vor meinem Leben als Pastor Werkzeugmechaniker. Also in meiner Verwandtschaft sagen die Leute, vorher was Gescheites gemacht. Ist ja so bei den Schwaben, also Werkzeugmacher. Und da hatte ich viel mit Messgeräten, Messwerkzeugen zu tun. Unter anderem zum Beispiel mit dem Messschieber. Früher nennt man das Schieblehre. Hat so ein Gerät schon mal jemand gesehen? Genau. Ganz am Anfang wurde einem beigebracht, wie man das bedient, dass man es nicht als Flaschenöffner verwendet und so verschiedene Dinge. Und es war bei uns sehr, sehr streng, wo mein Kumpel gelernt hat, in der Firma war es noch strenger. Hast du den auf der Werkbank nur neben die Ablage gelegt, durftest du 50 Pfennig damals noch oder eine Mark für die Lehrwerkstattkasse spenden. Also es war enorm, enorm streng gehandhabt mit den Messwerkzeugen. Der Messschieber ist ein einfaches Ding. Wir haben noch so ganz andere Geräte. Und da war dann wichtig, dass die richtig eingestellt sind, richtig kalibriert. Sonst bringen die Messdaten immer schöne Zahlen. Nur die sind völlig falsch, weil sie von vollkommen falschen Voraussetzungen ausgehen. Wenn man das nicht merkt, dann kann das ein bisschen Problem sein, je nachdem, wie viele Teile man dann fertigt und die dann Schrott sind. Man nennt das Ausschuss. Ich musste auch immer lachen, wenn jetzt in Gemeinden es heißt, wir bilden einen Ausschuss. Ne? Und der Bund FEG kennt ja sogar den ständigen Ausschuss. Das wirkt auf mich dann immer so ein bisschen komisch. Ne? Ständiger Ausschuss. Ja, genau. Aber die sind ganz kompetent, die Leute, die da drin sind. Ich kenne die ja. Ne? Und das ist jetzt unser Thema heute, die Kalibrierung. Jesus nimmt heute in seinem Text, in seinem Wort, was er uns heute hat, auch eine Kalibrierung vor. Er setzt die Grundlagen, die Einstellungen, die dafür sorgen, dass hinterher gescheite Ergebnisse rauskommen oder dass man das, was rauskommt, wenigstens an einem richtigen Maßstab messen kann. Deswegen das Thema heute, die Kalibrierung. Markus 4, 26 bis 34, die Kalibrierung. Markus 4, 26 bis 34. Och, guck, hier habe ich 21 geschrieben. Also könnt ihr euch entspannen, sind 5 Verse weniger. Wir beginnen erst bei 26. Genau, die Kalibrierung. Hier heißt es, zu den versammelten Menschen sagte Jesus, mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Bauern und seiner Saat. Hat er gesät, so geht er nach Hause, legt sich schlafen, steht morgens wieder auf. Und das viele Tage lang inzwischen geht die Saat auf und wächst, der Bauer weiß nicht wie. Ganz von selbst lässt der Boden die Pflanzen wachsen und Frucht bringen. Zuerst kommen die Halme, dann bilden sich die Ähren und schließlich füllen sie sich mit Körnern. Sobald das Korn reif ist, schickt der Bauer die Schnitter, denn es ist Zeit zum Ernten. Also wieder ein Gleichnis, ein Bildniswort von Jesus. Er benutzt wieder das Bild vom Bauern, vom Saatvorgang, um darzustellen, wie das mit der neuen Welt Gottes ist. Man könnte auch sagen, wie das mit dem Reich Gottes ist. Das kann man ja nicht einfach so sehen und ist dann nicht so leicht zu erklären. Deswegen benutzt er Bilder hier aus der Landwirtschaft, weil die Menschen damals in einer landwirtschaftlich geprägten Kultur lebten. Für die war das ganz, ganz nah und treffend. Für uns ist es vielleicht ein bisschen weiter weg, weil niemand oder nicht mehr alle automatisch direkt hier mit Landwirtschaft zu tun haben. Aber das ist hier das Bild. Er versucht aufzuzeigen, wie sich Gottes Reich ausbreitet. Da ist ein Bauer, ne, der sät und bringt das aufs Feld und dann legt er sich schlafen und das wiederholt sich dann viele Tage, schlafen, aufstehen und währenddessen wächst das dann so von alleine. Ist auch heute noch so. Es wächst in der Regel von allein. Manchmal muss man aber noch was tun, weil mein Vater hat mal gesagt, also wir hatten so eine kleine Landwirtschaft, alles, was jedes Jahr von allein kommt, ist eigentlich Unkraut. Ne? Also, und deswegen ist der Bauer jetzt hier ja schon erstaunlich passiv. Ne? Das waren die Bauern damals nicht, heute erst recht nicht. Man muss ja schon auch ein bisschen was machen nebenbei. Hier, der legt sich schlafen, steht auf, legt sich schlafen und der wird erst wieder aktiv in Vers 29, wenn es um die Ernte geht. Vorher macht er nichts mehr. Klasse, ne? Ja, und da merkt man, dass Jesus halt das als Bild verwendet. So passiv ist ein Landwirt in der Regel nicht. Aber das Bild ist eben ein Bild für das Reich Gottes, letztlich für den Glauben. Das hatten wir schon vor einer Weile in Kapitel 4, in den Versen 1 bis 12. Da war der Boden, auf den gesät wird, die Menschen, die mit dem Evangelium in Berührung kommen, denen es verkündigt wird. In sie wird praktisch hineingesät. Dann hat man damals gesehen, wenn Frucht entsteht, heißt das, da hat jemand die Botschaft angenommen und bringt sie sogar anderen weiter. Und wenn keine Frucht entsteht, wurde die Botschaft von den betreffenden Menschen eben nicht angenommen. Und dieses Bild, diese Bedeutung gilt jetzt immer noch. Das ist der direkte Zusammenhang. Und darum ist der Bauer hier so passiv. Es geht hier nicht um Unkraut, Jäten oder Düngen, sondern es geht um Menschen, die durch die Botschaft, die sie hören von Jesus und die sie annehmen, ins Reich Gottes kommen. Und ob jemand jetzt das annimmt, ob Glauben entsteht oder nicht, da hat man wirklich nur ganz, ganz wenig im Griff. Eigentlich so gut wie gar nicht, haben wir schon mal behandelt. Und deswegen ist der Bauer hier so dermaßen passiv. Der Bauer ist letztlich Jesus selber. Er ist der Erste, der die Botschaft gesät hat. Und dann gilt das für jeden anderen Menschen, der eben das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus weitergeben möchte. Also im Klartext geht es hier um Verkündigung des Evangeliums. Evangelisation, Mission. Wir können säen, aber ob daraus bei den Menschen etwas entsteht, können wir eben nicht machen. Ist auch besser, wir versuchen es nicht zu machen, weil es geht meistens nach hinten los. Und dann eben wieder Vers 29, wenn das Korn reif ist, schickt der Bauer die Schnitter, die Erntehelfer könnte man auch sagen, das ist Zeit zum Ernten. Da wird er wieder aktiv, aber auch da macht das nicht selber interessant. Ne? Also der Bauer hat es nicht schlecht, der weiß, wie man genau zur Rente durchhält und bei fit bleibt. Ne? Das ist ja so ein Nebeneffekt, auch nicht, kann man ja auch mal sehen. Ne? Genau. Jetzt ist die Frage, was verbirgt sich hinter Ernte? Wenn Bilder verwendet werden, ist immer wichtig, dass man die korrekt deutet. Und das können wir machen, ausgehend von Matthäus 13. Dort verwendet Jesus das Bild selbst und erklärt auch, was es bedeutet. Dort heißt es, die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Wie das Unkraut eingesammelt und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt zugehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Herrschaftsgebiet alle einsammeln, die Gott ungehorsam waren und werden und andere zum Ungehorsam verleitet haben. Boah, lange Sätze hier. Sie werden sich in den glühenden Ofen werfen, dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Dann werden alle, die Gott gehorcht haben, in der neuen Welt Gottes, ihres Vaters, so hell strahlen wie die Sonne. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Also die Ernte beginnt dann, wenn das Reich Gottes tatsächlich beginnt und Jesus wieder in diese Welt kommt. Diese Erntehelfer sind Engel, die er durch die Welt sendet. Und die dann diejenigen, die die Botschaft angenommen haben und sich dadurch Gottes Reich unterstellt haben, als Ernte einfahren. Also die Ernte sind Menschen. Seid ihr hier, wir, wenn ihr das Evangelium angenommen habt und dadurch Teil von Gottes Reich sind. Also das Bild umfasst sehr viel, geht sehr, sehr tief. Hier gibt es noch einen Haufen Aspekte, die man deuten könnte. Das ist ja das von Bildern, da steckt Menge drin. Ich versuche heute nur die Hauptlinie zu verfolgen, die sich komplett durch den Textzusammenhang zieht. Der Bauer, der erntet, ist Jesus am Tag seiner Wiederkunft und die Engel, die Ernte, sind wir Menschen. Ins Heimatdorf meiner Frau kommt immer der Bodenseemann. Kennt ihr den, der Bodenseemann? Kommt er nicht bis hier runter. Dahinter verbirgt sich ein Obstverkäufer. Der kommt vom Bodensee mit so einem Transporter und verkauft dort dann in den Dörfern, in der größeren Umgebung, sein Bodenseeobst. Genau. Im Dorf von meiner Frau ist er schwer beschäftigt, weil es gern genommen wird. Es ist sehr gut und er liefert es ja direkt bis vors Haus. Und er ist auch immer, weil er die Stammkunden ist, immer so ein bisschen geredet, so schwäbisch, ah, bist auch mal wieder da und wie go, einwandfrei. Also es macht richtig Spaß, wenn ich so zuhöre, wie meine Schwiegermutter so, sich mit dem unterhält. Und dann sagt er dann auch, ah ja, also letztes Jahr das war echt gut mit der Ernte. Dieses Jahr ist er überhaupt nicht zufrieden. Er sagt, ah, das ist zu wenig und der Aufwand, ne, das ist ja auch Aufwand. Ne? Also, gut, Äpfel musst du jetzt nicht, vielleicht ist weniger Aufwand wie Korn, ne? Aber du musst halt auch gucken und machen und bewässern und düngen und schneiden und. Das Ziel von Landwirtschaft, egal in welchem Bereich, ist ja immer Ernte. Und wenn halt trotz dem ganzen Einsatz am Schluss nichts rauskommt oder wenig, ist das halt recht frustrierend. Kann existenzbedrohend sein. Also das Ziel von jedem Saatvorgang, alles was mit Landbau irgendwas zu tun hat, ist Ernte. Das ist der einzige Grund, warum man es macht, sonst könnte man es bleiben lassen. Und das ist auch jetzt eben der Gedanke hier bei uns. Das Ziel, warum das Evangelium da ist, warum Jesus in unsere Welt kam, warum Gott diesen ganzen Aufwand getrieben hat, ist Ernte. Das ist der einzige Grund, damit am Tag der Ernte reiche Ernte da ist. Das ist der einzige Grund. Uns fallen oft noch ein Haufen Dinge drumherum ein und so weiter. Aber das ist der einzige Grund. Und um diese Ernte einfahren zu können, hat Jesus ja enorm viel gemacht. Hat seine Welt verlassen, kam in eine andere Welt als Baby, ist Mensch geworden. Hat also seine Existenz, Identität, die er vorhatte, aufgegeben. Und hat sein menschliches Leben hier aufgegeben, ging ans Kreuz. Also er hat alles gegeben für den Saatvorgang in der Hoffnung, dass Frucht entsteht und er am Schluss ernten kann. Also es gibt niemanden, der mehr investiert hat. Leib, Leben, Identität, Herkunft, Stellung, alles. Weil zu ernten, uns als Ernte zu haben, das Wichtigste für ihn ist, seine Leidenschaft. Die hat ihm Leiden geschafft. Ne? Leidenschaft schafft oft Leiden. Wir sind seine Passion, sein Ziel. Nichts anderes. Und das ist der erste Gedanke, erste Botschaft, die Leidenschaft Jesu. Gleichzeitig dann auch das Ziel Jesu ist reiche Ernte. Ich habe überlegt, ob ich hier einfach nur schreibe, das Ziel Jesu. Aber das ist dann so technisch oder wirtschaftlich, Zielsetzung. Es ist nicht einfach nur ein Ziel von ihm, es ist seine Leidenschaft. Dafür hat er sein Leben eingesetzt. Nur dafür. Und es ist gut und wichtig, wenn wir das wieder als Kernpunkt in den Blick bekommen. Also neu ausgerichtet, neu kalibriert werden. Das ist unser Thema. Da kommt sonst ein Haufen Zeug drumherum dazu. Und das spielt dann irgendwann, ach ja, richtig, das ist ja auch noch. Aber das ist der Kernpunkt. Der Kernpunkt ist reiche Ernte, dass Menschen die Botschaft erfahren. Weil sie ihm sehr wertvoll sind, weil ich und du ihm sehr wertvoll sind. In 1. Korinther 7 heißt es, ihr seid teuer erkauft. Jesus sagt das ja in Markus 10, Vers 45. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld einzusetzen, um uns loszukaufen. Und Paulus fasst das hier zusammen, sagt, ihr seid teuer erkauft. Es kostete den Sohn Gottes alles. Dietrich Bonhoeffer hat ein Wahnsinnsbuch geschrieben, das heißt Die Nachfolge. Wer das in die Hand kriegt, muss das mal lesen. Da wird mal definiert, was Jüngerschaft und Nachfolge und so bedeutet. Und er zitiert auch diesen Satz. Er sagt, ihr seid teuer erkauft und sagt dann, darum kann und darf uns nicht billig sein, was Gott unendlich kostbar war. Ernte. Das heißt für uns, wir sind letztlich Leute, die mit dem Saatvorgang beschäftigt sein müssen. Damit Jesus am Schluss eine Ernte hat und Menschen in die Ewigkeit kommen können. Das wird ja auch toll ausgedrückt hier in Johannesevangelium, da sagt Jesus, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Darum geht's. Seine Leidenschaft ist, dass wir bei ihm sind. Ewig. Das ist der Punkt. Und das muss jetzt auch unsere Leidenschaft sein, denn das ist die Gemeindevision. Ne? Ne? Zu Hause neu erleben. Dass wir erkennen, dass der lebendige Gott unter uns wohnt. Und hier ist jetzt die Frage, ist das einfach nur so eine Zielsetzung, die hier so ein Team über 2 Jahre ausgebrütet hat? Oder ist es unsere Leidenschaft, wie es die Leidenschaft Jesu ist? Dann ist es eine Vision in seinem Sinn. Ansonsten ist es irgendwie eine Programmatik, der man mal mehr und mal weniger folgt. Also hier ist wieder die Frage, was ist das Zentrum, was ist die Ausrichtung, die Kalibrierung? Verbirgt sich dahinter die Motivation, dass Jesus an dem Tag, wenn er wiederkommt, Ernte vorfindet? Oder verbinden wir damit eine ganz andere Motivation? Es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum man sich einsetzt und eine Vision entwickelt. Das Ziel sollte sein, dass wir die Leidenschaft Jesu empfinden und es uns berührt und keine Ruhe lässt, dass in Renningen 17.000 Menschen wohnen und nur 1 Promille am Tag der Ernte zur Ernte gehören wird. Wer kann in Renningen daran etwas ändern? Diese Frage sollten wir uns stellen. Das ist die Leidenschaft des Herrn. Und da ist ja so das Problem, ihr kennt das ja alle, Beruf und privat, beim Kerngeschäft zu bleiben, ist manchmal echt schwierig. Gibt es den Verwaltungsbereich und administrativen Bereich? Es gibt Menschen, denen liegt das, die tun das unheimlich gern. Dazu gehöre ich nicht. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Ich könnte echt die meiste Zeit an meinem Schreibtisch und irgendwelche Sachen hin und her schieben. Aber dann hätte man einen Verwaltungsbeamten einstellen können, keinen Pastor. Ja? Aber das Zeug hat immer die Dynamik, Überhand zu nehmen. Ihr kennt das vielleicht. Ne? Denkst du, was habe ich heute gemacht? Ja, nur E-Mails geschrieben eigentlich. Ja? Und das ist in unserer Welt eine Katastrophe. Und das darf in der Gemeinde nicht passieren. Denn hier geht es um die Frage, sind Menschen für die Ewigkeit verloren? Oder gerettet. Der Kern muss Kern bleiben, sonst endet es in der Katastrophe. Natürlich müssen die Sachen gemacht werden, ja, aber sie müssen ihren Platz behalten. Ja, das ist manchmal. Und da gibt es ja immer noch der Punkt der persönlichen Ansprüche, Empfindungen. Da spielt ja auch enorm viel rein. Ne? Da ist auch gut, sich neu ausrichten zu lassen, dass die persönlichen Ansprüche deckungsgleich werden mit denen von Jesus. Sonst ist auch die Frage, ja, die Vision ist da, aber man verfolgt sie vielleicht aus ganz anderen Zielen. Überhaupt ist ja beim christlichen Glauben, da ist ja immer eine gesellschaftliche Komponente dabei, eine historische Komponente. Es gibt Leute, die beschäftigen sich mit dem Glauben nur anhand von Geschichte und Historie oder nur anhand von Sozialauswirkungen. Da kann man sein Leben dran verbringen und studieren und machen. Ne? Oder spezielle Geschichten dann über Architektur von Gemeindengebäuden. Also das ist unglaublich, Traditionen. Ja. Christlich kann ja heutzutage irgendwie alles und nichts sein. Ich habe letztens gegoogelt und habe den christlichen Modelleisenbahnverein e.V. gefunden. Dachte ich, ja, das ist doch jetzt mal, und ich habe mal geguckt und ich sage, okay, da ist gleich vorne, also die haben echt ein Anliegen. Also, versteht ihr? Da ist Dampf dahinter, ne? Ja, ja. Es gibt aber auch christlich sonst was, wo man sich fragt, entspricht das dem Kernpunkt oder fehlt da die Kalibrierung? Ja. Ich versuche mir immer dann Jesus vorzustellen, ne? Wie er alles gegeben hat, und dann erlebt, wie sein Bodenpersonal das ganz individuell definieren und jeder aus ihm macht, was er so denkt und was er so für wichtig hält. Ich glaube, das ist ganz schön brutal. Versteht ihr? Erleben zu müssen, dass jeder in dir was anders sieht oder draus macht, was ihm gerade so gefällt. Ich glaube, dazu sind wir nicht berechtigt. Wir brauchen diese Kalibrierung, diese Ausrichtung. Jesus war schon immer sehr wichtig, wie die Leute ihn sehen. Das haben wir hier zum Beispiel in Markus. Da heißt es, Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich eigentlich die Leute? Ist eine interessante Frage, wenn man ständig von einer Volksmenge verfolgt wird. Für wen halten die mich eigentlich? Ja, sagen die Jünger, einige halten dich für den auferstandenen Täufer Johannes, andere halten dich für den wiedergekommenen Elia und noch andere meinen, du seist einer von den alten Propheten. Ja, klasse. Und dann interessiert die natürlich, für wen halten meine Jungs hier mich? Ja? Fragt auch. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Und da wäre jetzt in einem Film wäre so eine Spannungspause, ne? Weil hier geht es jetzt um alles. Kommt hier eine falsche Antwort, dann ist die Katastrophe geschehen. Aber es kommt die richtige. Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter. Du bist kein Religionsstifter, keine interessante historische Figur, der historische Dinge hinterlassen hat. Architektur, Kunst, Sozialfragen, das ist alles da. Aber was würde Jesus selbst sagen? Was ist der Kernpunkt? Warum ging er bis ins Extrem? Damit wir die Historie der Sakralbauten im letzten Jahrhundert studieren können oder so. Versteht ihr die Problematik? Wir brauchen die Kalibrierung. Das Ziel, die Leidenschaft ist Ernte. Alles andere ist zweitrangig. Und hier müssen wir aufpassen, dass das Zweitrangige nicht zum Kern wird und der Kern irgendwie sich am Rand abspielt. Denn daran hängt die Frage, ob wir berechtigt sagen können, wir sind Gemeinde Jesu. Daran hängt auch unsere Identitätsfrage. Zweiter Textabschnitt. Wieder ein Vergleich. Da fragt Jesus, wie geht es zu, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet? Womit können wir es vergleichen? Es ist wie beim Senfkorn. Wenn es in die Erde gesät wird, ist es der kleinste Same, den es gibt. Aber ist es einmal gesät, so geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten ihre Nester bauen. Also das Reich Gottes wird winzig klein beginnen und am Schluss wird es nur noch das Reich Gottes geben. Das ist die Botschaft. Verschwindend klein, am Ende gewaltig groß. Neue Welt, neuer Himmel, neue Erde. Und das macht er hier am Bild vom Senfkorn. Ich habe mal versucht, eins darzustellen. Seht ihr es? Seht ihr es nicht? Ja, genau, hier, so, ne? Das ist wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen zu groß. Senfkorn hat so 0,9 bis 1,6 Millimeter im Durchmesser und wiegt 1 Milligramm. Ne? Also Jesus hat hier sehr klein angefangen, ja, mit dem Vergleich. Ne? Genau. Und daraus kann dann eine Pflanze entstehen. Ich habe das selbst noch nicht berührt, so ein Ding, nur recherchiert. Durchschnittliche Höhe 1,5 Meter am See Genezareth können bis zu 3 Meter draus kommen. Ich habe hier mal so ein Ding, ne? Das ist dann ein Senfbaum. Also die Dimensionen, krass, ne? Da haben dann gern die Vögel rein sich gesetzt, weil Schatten war. Das war eigentlich das größte Ding im Garten, ne? Überragt alles. Und der Garten, ne? Der Acker, auf den gesät wird, ist ja die Menschen dieser Welt, das ist das Bild. Das heißt, am Schluss wird nur noch das Reich Gottes übrig sein. Kleine Dinge werden oft unterschätzt, ne? Ich war jetzt auf dem 50. Geburtstag von meinem Schwager, die wohnen so in der hinter Tuttlingen dort, so in Mülheim an der Donau. War da schon jemand? Mal? Echt? Wo kommt ihr her? Ach, in Tuttlingen. Ja, genau. Siehst du, da war ich von Freitag auf Samstag. Genau. Ja, und das ist so, da gibt es so viel Medizintechnik. Arbeitest du in Medizintechnikfirma? Ja, genau. Viel, ne? Und da gibt es Firmen, die sitzen eigentlich auf dem Hinterhof. Oder die sitzen auf dem Hinterhof. Aber die agieren global, international. Manche sind Marktführer. Ja? Weil halt da noch die Handarbeit geschätzt wird bei OP-Scheren und so Zeug. Ne? Das ist krass. Denkst du, weißt du, das für eine Klitsche, die machen da halt mal. Nee. Das sind global agierende Firmen. Das wird völlig unterschätzt. Abends sitzt der Chef dann mit den anderen so am Stammtisch, ne? Und da sind die Marktführer in irgendeinem. Also krass. Ich habe selbst einen Verwandten, der so eine Firma hat. Mittlerweile ist es jetzt ein bisschen größer, aber und das wird dann unterschätzt. Ne? Wir sehen so hier Bosch und nichts, ja, also wunderbar, alles gut. Ne? Sehen hier die Riesendinger, ja, oder gibt es ja noch so andere Firmen auch, müssen wir jetzt nicht erwähnen, sonst mache ich hier noch Werbung. Ne? Genau. Also Bosch können wir wieder vergessen. Mein Onkel hatte übrigens einen Bosch-Dienst, das möchte ich doch erwähnen. Ne? So eine Tankstelle und Werkstatt. Ja, aber da sehen wir, boah, das muss ein Riesending sein, ja, wichtig. Ja? Aber die Verhältnisse sind manchmal komplett anders. Und so ist das eben auch beim Reich Gottes. Das wird winzig, wird übersehen. Ne? Aber am Ende wird nur noch Gottes Reich sein. Und diese Welt wird es so nicht mehr geben. Also wir müssen unseren Blick, unsere Wahrnehmung ändern. Sonst übersehen wir unsere Zukunft und den eigentlichen Hauptpunkt. Zweite Botschaft, der Weg Jesu. Demütiger Anfang. Der Allmächtige wird Baby. Dacht, was ist das denn? Aber am Ende ist er unser aller Schicksal und wird eine neue Welt schaffen. Das ist der Weg Jesu. Demütiger Anfang, aber am Schluss eine neue Welt. Senfkorn, gewaltiger Baum. Hier brauchen wir auch eine Neuausrichtung, eine Kalibrierung von unserem Blick. Man ist so in der Gemeinde, ne, und dann macht so Sonntagmorgen seinen Dienst. Ja, also sie haben hier, ja, meine ich jetzt nicht mich, ne? Wir haben hier Stühlesteller und dann haben wir einen Beamer, das Musikteam, Kaffeeleute. Manchmal denkt man, ach, ich weiß auch nicht, ne? So klein bringt das was. Versteht ihr? Was wir hier tun, führt Menschen in die Ewigkeit. Was von dem, was du den ganzen Tag tust, kann das von sich behaupten? Was konstruierst du, entwirfst du, produzierst du, das von sich sagen kann, ich bin ewig. Verstehst du, das ist der Horizont und hier müssen wir umdenken. Wir sind jetzt zum Teil zu sehr von der Wahrnehmung dieser Welt geprägt. So ist das Reich Gottes, man tut Dinge, die scheinbar unscheinbar, unwichtig sind. Aber wir arbeiten an etwas, das unendlich sein wird, das bestehen wird, wenn es diese Welt nicht mehr gibt. Ich frage mich manchmal, warum oft die Motivation fehlt. Vielleicht, wenn wir den falschen Blick haben. Wir haben natürlich viel mehr Zeit am Tag mit anderen Dingen zu verbringen. Das ist so. Aber wir müssen uns fragen, was ist unser Kern und unsere Identität? Das Problem ist halt, dass das so dermaßen groß ist, so unendlich, dass man es sich nicht vorstellen kann. Deswegen wählt Jesus eben diesen Vergleich. Prüfe deine Priorität und deine Motivation. Alles, was wir hier um uns herum sehen, wird am Tag des Herrn vergehen. Und dann ist nur noch eine Frage entscheidend. Bist du Teil von seinem Reich? Und da ist Jesus auch sehr unscheinbar vorgegangen, ja, sehr, sehr anders. Er sagt das hier in Markus. Da rief Jesus alle 12, also seine Jünger, her und sagte: Ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Er hätte ja in Vollmacht kommen können, ein paar Befehle aussprechen, dann wären wir alle schön in der Reihe gelaufen, dann hätten wir Reich Gottes. Aber das ist nicht sein Stil. Er setzt auf Freiwilligkeit, er setzt auf Vertrauen, er setzt auf Dienst. Aber darum wird seine Allmacht, sein Machtanspruch oft übersehen. Und das ist dann falsch. Er ist der Allmächtige, nur er kommt eben, indem er nach anderen Prinzipien handelt. Er sagt, ich werde das am Ende aufrichten, nicht ihr. In der Kirchengeschichte wurde das ja schon oft glorreich versucht, ne, das Reich Gottes aufzustellen. Ne. Hat weniger glorreich geendet. Ja. Unsere Aufgabe ist zu säen. Am Ende wird er richten. Das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Religionen, Philosophien. Ne. Da müssen die Menschen, dann fragt man sich, haben die keinen Gott, der das selbst kann, ne? Doch, kann er. Und es wird kommen. Aber dann will er ernten. Und das setzt voraus, dass welche säen. Und das sind wir. Alles, was wir als Gemeinde tun, muss am Ende dem Saatvorgang dienen. Wir müssen uns als Gemeinde daran messen, wie viel Saatvorgang entsteht. Das ist der Punkt. Kerngeschäft. Und man kann das natürlich übersehen, dann dieses Reich Gottes, das Gott herrscht. Das liegt auch ein bisschen an der Art. Ne? Wir haben hier das Reich Gottes oder seinen Plan, habe ich es mal genannt. Dann haben wir die Weltgeschichte. Und da gibt es Berührungspunkte. Also Gott hat immer wieder punktuell eingegriffen, sich offenbart. Ne? Klar, an der Schöpfung schon, aber dann hat er sich ein Volk geschaffen, Israel, das ist heute da. Er kam selber in diese Welt. Er hat die Gemeinde hinterlassen, da gibt es Berührungspunkte, das ist eins. Würde man das Reich Gottes, seinen Plan löschen, also könnte man das löschen, würden große Teile der Weltgeschichte fehlen. Könnte man die Weltgeschichte löschen, würden große Teile der Bibel fehlen, das ist eins. Und mich fragen immer wieder Leute, ja, lenkt Gott jetzt alles oder nicht? Dann sage ich ja und nein. Er setzt immer wieder Wegmarken und so lenkt er alles auf sein Ziel hin. Er hat das Römische Reich benutzt, um seine Botschaft zu verbreiten. Aber dazwischendrin ist eben viel möglich. Deswegen lenkt er nicht jedes Mal, wenn ich stolpern auf die Nase falle. Er setzt Wegmarken. Und kenne ich ihn nicht, kenne ich die Bibel nicht, werde ich das übersehen. Aber er lenkt diese Geschichte und am Ende wird das Reich Gottes sein. Da wird er kommen, um die zu sich zu holen, die zu ihm gehören. Und die anderen gehören eben nicht zur Ernte. Dann endet die Weltgeschichte und das Reich Gottes beginnt. Wir müssen unseren Blick kalibrieren. Gott lenkt die Geschichte. Und da haben wir es viel besser als die Leute damals. Hier heißt es, Jesus erzählte den Leuten noch viele ähnliche Gleichnisse, damit sie ihn besser verstehen konnten und verkündigte ihnen so die Botschaft Gottes. Nie sprach er zu ihnen, ohne Gleichnisse zu gebrauchen. Aber wenn er mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen alles. Also um zu kapieren, musste man ihm nachfolgen. Als Jünger bei ihm sein, sonst hast du nichts verstanden. Wir können es heute nachlesen in der Bibel beim Kaffee oder bei einer Tasse Tee. Wir haben es viel, viel einfacher. Und da rückt natürlich die Bibel ins Zentrum. Und auch hier brauchen wir eine Kalibrierung. Es wird heutzutage viel zu indirekt mit der Bibel umgegangen. Wir lesen mehr Bücher drumherum als die Bibel selbst. Das ist auch für mich immer überlegt, was hast du im Studium alles verwurstet und gelesen und jetzt? Ja, ich muss gucken, dass ich mehr in der Bibel selbst lese. Es fängt auch bei der Vorbereitung an, bei der Methodik. Ne? Man kann sich natürlich ein Thema wählen und sagen, oh, das ist jetzt gerade dran und das wird die Leute bestimmt vom Hocker reißen. Und dann hole ich mir ein paar Bibelverse raus, um dann das Thema aufzuzeigen. Wer bestimmt dann die Botschaft? Na, ich? Der Mensch. Versteht ihr? Und so kann man sich viel mit der Bibel beschäftigen, aber sich immer weiter von ihr entfernen, weil manche Dinge nie drankommen. Und dann hast du Leute, die sind Jahre mit dem Herrn unterwegs und plötzlich sind die fast vom Stuhl, weil die mal mit dem Text konfrontiert werden. Aber das müsste immer so sein. Es ist unser Maßstab. Norma normans, ne, nennt man das. Normierende Norm. Ich verfolge deswegen eine andere Methodik. Ich bin froh, dass ich das in der Ausbildung so beigebracht wurde. Da waren die ganz, ganz streng. Man nimmt den Bibeltext und folgt der Argumentation des Bibeltextes. Der hat ja Untergedanken, Punkte. Die nennt man, benennt man, arbeitet die raus. Und das zusammen gibt dann das Predigtthema. Das kann man noch ein bisschen packender formulieren. Aber alles kommt aus dem Text. Und das hat den Effekt, dass man, bevor man den Text erarbeitet hat, überhaupt nicht weiß, was man predigt. Da hatte ich echt schon Stress, weil dann am Dienstag Nachmittag die E-Mail vom Moderationsteam kam. Was predigst du denn? Da sage ich, woher soll ich denn das? Wieso? Du musst dann, da sage ich, muss ich nicht? Dann muss er, nein. Also das ist ja Chaos. Ne? Dann muss ich denen erklären, ich weiß erst, was ich predige, wenn ich durch den Text gegangen bin. Ist es dir zu spät? Ist es dein Problem, nicht meins? Da hatte ich immer Konflikte. Ich sage, ich lehre den Text. Ich bestimme nicht das Thema. Und da müssen wir hinkommen. Sonst haben wir Beschäftigungstherapie, aber nie die direkte Konfrontation mit dem Wort Gottes. Ich glaube, das ist heutzutage ein Grundproblem. Sie ist unser Maßstab. Wir brauchen eine Neukalibrierung. Wir sind durch. Die Kalibrierung. Genau. Nehmt das mit in die stille Stunde und fragt euch, wo das sein muss. Vielleicht müsst ihr im Hauskreis mal anfangen, die Bibel zu lesen und nicht die meiste Zeit irgendwelche Themenhefte oder so.